Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. Juli 2025 mit einem Update zu Palantir.
Rummel in Frankreich.
Eine skurrile Nachricht.
Dresche in Syrien.
Anti-Anti-Korruption in der Ukraine.
Gegessen im Käse.
Dem Menschenrecht Klimaschutz.
Quo Vadis USA.
Dem Tariftreuegesetz.
Dem Börsenticker.
Schamdschaft zu Afghanistan.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Kommen wir zum kleinen Update zu Palantir. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, problematische Software wird zum Beispiel in Bayern eingesetzt. Also nicht Palantir selbst, aber so eine Variante davon wird in Bayern eingesetzt, in NRW soll in Sachsen-Anhalt eingesetzt werden. Also die Polizei findet Palantir oder diese Variante jeweils sehr toll, weil sie damit sehr viel Macht haben und sehr viele Menschen ausspionieren können. Und wir haben ja schon öfter gesagt, warum das problematisch ist. Jetzt hat vor 2 Tagen die Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Und das finde ich ziemlich cool. Mal abwarten, was passiert. Aber es gibt ja schon viele Verfassungsrechtler, die gesagt haben, also eigentlich ist der Einsatz dieser Software nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und zwar ganz prinzipiell. Dann sagen die Behörden immer, ja, aber wir haben ja nur eine abgespeckte Version. Mhm. Und die ist natürlich damit vereinbar. Das sieht die Gesellschaft für Freiheitsrechte aber anders. Die sagen, einerseits ist diese Software eine Blackbox, ja. Man kann wirklich nur schwer reinschauen und nach dem, was wir jetzt wissen, speichert die auch Daten von Zeugen und Opfern und Leuten, die Anzeige erstatten, ohne dass diese Leute vorher zugestimmt haben, dass die Daten gespeichert werden. Und deswegen finde ich das ganz gut. Und jetzt ist auch in NRW gerade eine Debatte darüber aufgekommen, weil die Software, die sie da einsetzen, der Vertrag mit dem Unternehmen, der läuft aus in diesem Jahr. Und das nutzt jetzt die SPD dort, die ist da in der Opposition, mal ein bisschen Wirbel dagegen zu machen. Also die bezeichnen das Ganze als trojanisches Pferd, weil sie eben auch Sorge haben, dass man ja nicht weiß, was für Daten dann eigentlich in die USA abfließen und so.
Ja, alle, oder?
Na, das Innenministerium sagt, nee, also wir benutzen das eigentlich in einem abgeriegelten Rahmen. Das hat auch keinen Zugang zum Internet und da kann eigentlich gar nichts abfließen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wem man da glauben mag.
Wenn das keinen Zugang zum Internet hat, wie kommen denn da die ganzen Daten rein, die in dem Ding verarbeitet werden?
Ja, naja, wahrscheinlich per Fax.
Ah ja.
Ja, also mal gucken, was draus wird. Aber fand ich ziemlich gut, dass sich die Gesellschaft der Freiheitsrechte dahinter klemmt, weil die ja schon sehr oft sehr gute Dinge für die Gesellschaft und vor allem für die Bürger erreicht haben. Und dann kommen wir zur skurrilen Nachricht. Und die ist diese Woche wirklich. Also ja, ich lese einfach mal vor. Watson CH schreibt: US-Familie flieht wegen Wokeness nach Russland, dann muss der Vater an die Front. Eine Familie aus Texas, Vater, Mutter, 3 Kinder, 3 Töchter, fand es in Arizona, wo sie aus Texas hingezogen waren, zu woke, ja, weil die Töchter, die sind da zur Schule gegangen und in der Schule wurde, Zitat, zu woke unterrichtet. Zum Beispiel hat die eine Tochter dort über lesbische Themen sprechen müssen. Und wir alle wissen ja, wenn man über Homosexualität spricht, dann macht das homosexuell.
Also das muss man sind schon solche Heulsusen da rechts.
Genau, und darum wollten also Vater und Mutter lieber in ein Land umsiedeln, wo noch traditionelle Werte gelebt werden. Ja, und waren dann ganz begeistert, als sie 2023 mal in Moskau waren. Und dann ist es Anfang dieses Jahres, also 2025, derart eskaliert. Also du musst dir das mal vorstellen. Eine Klassenkameradin der Tochter hat von lesbischen Frauen erzählt. Lesbische Frauen. Ja. Ja, und deswegen lebt jetzt also die Familie in Russland. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Dem Vater war es sehr wichtig, dass er sich, wie er sagt, seinen Platz in Russland verdient. Ja, also nicht wie die ganzen Migranten, die in die USA gekommen sind und dort nur dem Staat auf der Tasche liegen und Forderungen stellen, sondern er ist anders. Deswegen hat er sich für den Militärdienst bei der russischen Armee gemeldet, freiwillig. So. Und dann ist Folgendes passiert. Also seine Frau berichtet nun, dass er dabei offenbar in die Irre geführt worden sei.
Von Russen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, komisch, ne? Und also vielleicht, weil er auch nicht so gut Russisch spricht. Jedenfalls hätte man ihm versprochen, dass er zuerst als Mechaniker und dann vielleicht als Kriegskorrespondent arbeiten könnte. Dann wurde er eingezogen, hat eine minimale Ausbildung bekommen und wurde sofort an die Front geschickt. So, das konnte ja auch wirklich keiner ahnen. Also davon hat man auch noch nie gehört. Und jetzt mal ganz ohne Sarkasmus und Schadenfreude, auch wenn es ein bisschen schwerfällt an der Stelle. Dieser Mann hat sich vermutlich sein eigenes Grab geschaufelt, ja, weil es in seiner Welt nichts Schlimmeres gibt, als dass seine Töchter in der Schule von Homosexualität gehört haben. Und das finde ich krass. Und so Menschen gibt es immer mehr. Und das finde ich wirklich, ja.
Ich finde eigentlich erstaunlich, dass wir nicht viel mehr solche Geschichten aus Russland hören, weil es gibt ja noch viel mehr Familien, ja, auch Deutsche, die darüber gemacht haben, weil hier ja praktisch alles kurz vor dem Untergang steht und so. Und doppelt ärgern würde mich anstelle dieses Mannes, dass die USA ja gerade genau die Innenpolitik verfolgen, die er in Russland so schön fand.
Ja.
Das heißt, er hätte auch einfach mal noch ein paar Monate zu Hause bleiben können, dann hätte sich sein Problem eventuell von selbst gelöst.
Oder einfach, ich habe gedacht, warum seid ihr nicht einfach zurück nach Texas gegangen?
Ja, also so. Aber das sind halt was, denn man darf halt nie vergessen, das sind halt alles Paranoide. Die sind halt derart paranoid, die sind überhaupt nicht in der Lage, sich ein wenigstens halbwegs realistisches Bild der Welt zu machen. Noch nicht mal um sich selbst herum anscheinend. Ja. Naja. Der Franzos. Wenn der Franzos mal protestiert, dann protestiert er ja richtig. Ne? Diesmal protestiert er gegen ein Gesetz, das Loi Duplon, das Duplon-Gesetz. Das ist benannt unter anderem nach Laurent Duplon. Der ist Senator und hat das mit angetrieben, dieses Gesetz. Damit wollen sie die Landwirtschaft intensivieren. Es gibt ja einen Unterschied zwischen extensiver und intensiver Landwirtschaft.
Ja.
Intensive Landwirtschaft ist nicht notwendigerweise eine schlechte Sache. Intensive Landwirtschaft erhöht die Bodenproduktivität, also mehr Ertrag pro Quadratmeter letztlich. Die Streitfrage ist dann halt bloß, wie man das macht, also mit welchen Mitteln man das macht. Das kannst du mit innovativen Technologien machen, Indoor-Farming mit geschlossenen Kreisläufen und sowas. Auch das ist intensive Landwirtschaft. Oder du machst es halt herkömmlich, indem du einfach mehr Scheiß auf die Felder spritzt. Und genau das haben sie jetzt in Frankreich vor. Und zwar so, dass sie Ausnahmen für Pestizide zum Beispiel zulassen wollen und die auch per Dekret zulassen werden tun. So, da geht es unter anderem um die Wiederzulassung von Neonicotinoiden. Das sind Pestizide, die auf Kosten der Artenvielfalt verwendet werden. Ist halt billiger, als innovative Technologien einzuführen. Und diese Neonicotinoide sind in Frankreich momentan verboten. EU-weit sind sie noch erlaubt bis 2030. Mhm. Und wie die Bauernlobby so ist, hat sie schön lobbyiert und damit auch Erfolg gehabt. Und darum hat Frankreich eben dieses Duplon-Gesetz erlassen, und zwar im Mai. Interessant dabei ist, dass vor allen Dingen die Produzenten von Rüben und Haselnüssen besonders stark lobbyiert haben. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde, ehrlich gesagt. Ich finde es lustig. Rüben und Haselnüsse. So, das fand dann aber so die eine oder andere Verbraucherin irgendwie ungeil und hat eine Petition gestartet, und zwar bei der Regierung, also beim Parlament. Und diese Petition ist die erfolgreichste in der jüngeren Geschichte Frankreichs. Klar. Die Petition fordert die sofortige Aufhebung des Duplon-Gesetzes. Und bei Start der Aufzeichnung hatte sie 1.931.129 Unterschriften. Das ist richtig, richtig viel. Und das ist eine echte Petition, nicht so eine von diesen Lala-Dingern, die bei uns so beliebt sind, wo man dann irgendwie einfach mal so seine Willensbekundung abgibt, die man vielleicht auch auf Blue Sky hätte veröffentlichen können.
Okay, aber kurz dazu, weil wirklich, ich teile sowas manchmal, ne, so Init und Change.org und so weiter. Genau. Und jedes Mal werde ich belehrt.
Von mir auch.
Nee, von dir nicht.
Mist.
Vielleicht privat, aber nicht in den sozialen Medien.
Ja gut, da belehre ich
selten. Und es reicht dann auch nicht, dass einer mal schreibt, warum ist es keine E-Petition, bla bla bla, sondern es muss dann auch 10-mal unter demselben Post geschrieben werden. Das Ding ist, ich habe ja letztes Jahr meine Petition gestartet, um einfach mal, ne, das richtig zu machen, in Anführungszeichen. Und es dauert halt. Also ehe dann sich damit befasst wird, ehe das dann überhaupt mal online gestellt wird, hat das Monate gedauert. Und quasi der Moment, wo ich es mit anderen hätte teilen können, war das Anliegen schon wieder veraltet.
Ja, aber trotzdem,
ja, ich weiß schon,
nutzen sie nicht so viel wie eine Petition beim Deutschen Bundestag. Jedenfalls, weil die erstens ein Quorum von 500.000 erfüllt haben, haben sie damit die Chance sich eröffnet, dass das Gesetz nochmal öffentlich verhandelt werden könnte. Weil im Mai haben sie es hinter verschlossenen Türen ausgekungelt gehabt. Und weil die zweitens dermaßen viele Unterschriften haben und niemand so genau weiß, wie sich das noch weiterentwickeln wird, ist die Fünfte Republik jetzt ein bisschen in Aufruhr für den Fall, dass das Gesetz eben nicht noch mal öffentlich verhandelt wird. Weil noch ist das alles online, aber wir haben es hier mit Franzosen zu tun. Und wir erinnern uns an diese Grillpartys, die sie in so gelben Warnwesten auf den Kreisverkehren gemacht haben und was da in Frankreich los war. Und die Unterschriftensammlung, die läuft noch fast ein Jahr lang. Und die ist gerade mal 2 Wochen alt mit diesen 2 Millionen Unterschriften. Und da fällt mir dann auf, dass ich aus Versehen eine gute Nachricht erzählt habe. Also eine gute Nachricht für die Demokratie, zumindest in Frankreich.
Passt ganz gut. In der Ukraine gibt es nämlich gerade auch Proteste. Und auch die Ukrainer können richtig gut protestieren. Ich habe sehr verwundert darüber geblickt und viele andere auch, weil diese Proteste sind die ersten, die sich im Grunde seit 2022 direkt gegen den Präsidenten Zelensky richten. Und ich glaube, auch davor gab es gar nicht so große Proteste gegen ihn. Also mehr als 2000 Menschen waren in Kiew, weitere Proteste in Dnipro, Lviv, Odessa, Sumy. Und man muss sich das ja vorstellen, die Leute hätten wirklich auch anderes zu tun, als jetzt zu protestieren und auf die Straße zu gehen. Also zum Beispiel müssen sie ständig in die Bunker, schlafen schlecht, haben wirklich andere Sorgen durch den Krieg. Aber sie lassen sich davon nicht abbringen, weil Zelensky nämlich ein neues Gesetz unterschrieben hat. Und zwar ein Gesetz, das 2 bisher unabhängig agierende Antikorruptionsbehörden quasi unter die Fuchte des Generalstaatsanwaltes gestellt hätte, der wiederum Zelensky unterstellt ist. Dazu gab es eine sehr fadenscheinige Begründung. Also in seiner Videobotschaft hat Zelensky gesagt, da gab es irgendwie russischen Einfluss. Und ich habe jetzt natürlich keinen direkten Draht in die Geheimdienste der Ukraine. Ich kann jetzt auch nicht mit Bestimmtheit ausschließen, dass diese Begründung vielleicht sogar stimmt. Aber wenn ich glaube, dass in einer oder beiden Antikorruptionsbehörden irgendwie ein russischer Maulwurf sitzt, dann suche ich halt den Maulwurf und schmeiß ihn raus. Was Zelensky aber gemacht hat, ist ein Gesetz zu unterzeichnen, dass diese beiden wirklich zentralen Antikorruptionsbehörden einfach mal komplett ihrer Unabhängigkeit beraubt hätte. Also da hätten dann die Kontrolle über die Kontrolleure wiederum diejenigen gehabt, die kontrolliert werden sollen. So hätte, weil Zelensky ist tatsächlich inzwischen schon wieder zurückgerudert. Protest hilft. Und wie gesagt, der war wirklich überall in der Ukraine auf der Straße. Da ist mir auch dann wieder das Herz für die Ukraine aufgegangen. Weil die sind einfach so krasse Menschen, ja. Also die haben ja mit ihrer Maidan-Revolution schon mal einen korrupten Präsidenten vertrieben. Und damit sage ich jetzt nicht, dass Zelensky korrupt ist, ja.
War das Poroschenko damals?
Janukowitsch, Viktor Janukowitsch.
Ja.
Also die lassen es gar nicht erst zu, dass irgendein Präsident, und das richtet sich, glaube ich, jetzt wirklich aktuell nicht gegen Zelensky persönlich. Ich glaube, sie haben ihm bis diese Woche eigentlich ganz gut vertraut. Aber dass nicht irgendjemand Strukturen schafft, die dann zur Korruption ja geradezu einladen. Weil sie halt genau wissen, ich meine, ihr Land hat immer schon oder lange schon ein Problem mit Korruption gehabt, hat das Land deswegen um Jahre zurückgeworfen. Und es war ja auch immer ein Einfallstor für russischen Einfluss. Also Janukowitsch war eine Marionette aus Russland und hatte so viel Geld. Einerseits, weil er ja eben korrupt war und es zulasten seines Landes ging. Aber er hat sich sicherlich auch ganz gut verwöhnen lassen aus Moskau. Und das Zweite ist, und das wirklich, da versteht man dann gar nichts mehr, was das sollte, die EU-Mitgliedschaft der Ukraine hängt ja daran, dass die Ukraine gegen Korruption vorgeht. Und das war ja auch letztendlich diese ganze EU-Mitgliedschaft der Hauptauslöser, dass sie damals Janukowitsch aus dem Land gejagt haben, weil er den Weg in die EU versperren wollte. Also deswegen ist es wirklich, wirklich seltsam, was Zelensky da gemacht hat diese Woche.
Nö, das steht, und das ist eigentlich das Interessante, finde ich, daran. Das steht in der Tradition der ukrainischen Präsidentschaft. Bisher hat, also so alt ist die Ukraine, zumindest jetzt diese Ukraine ja noch nicht, aber bisher hat noch jeder ukrainische Präsident versucht, Spitzenpositionen mit Loyalisten zu besetzen und letztendlich so eine, ja, ist jetzt natürlich dadurch, dass das Land auch so sich so selbst auch so stark reformiert hat in den letzten 10, 15 Jahren, aber letztendlich ist das ein autokratisches Motiv, das da zum Vorschein kommt. Du hast überall Loyalisten setzen, die eigentlich die Mächtigen kontrollieren sollen, werden von den Mächtigen kontrolliert, wie sie selbst kontrollieren. Ich finde das jetzt gar nicht so verblüffend. Verblüffend finde ich eigentlich nur mal wieder mich selbst, weil ich gedacht habe, Selenskyj ist anders, aber vielleicht ist er das gar nicht so sehr.
Ich weiß es nicht. Ich schaue da wirklich staunend hin. Ich finde es erstaunlich, wie viele Leute jetzt wissen, dass Selenskyj auch schon immer so war und eben halt auch.
Ja, gut, also das ist ja klar. Die ganzen, ja, auf die pfeife ich auf die Leute.
Ja, aber das, ja, man kann auf die pfeifen, aber die Verschwörungstheorien, die brodeln ja schon. Ja, ja. Seit 2022, dass er Diktator, Faschist, autoritär, sonst was sei.
Das, ja, stimmt.
Und warum diese Leute alle bestätigen? Ich meine, die russische Propaganda ist, jubelt gerade.
Ja, klar.
Über diese
warum,
Geschichte.
Das ist tatsächlich,
warum die
EU-Mitgliedschaft kann man sagen.
Ja. Ja. Und ich meine, der kennt doch die Geschichte seines Landes. Der kennt doch diese Leute, dass die auf die Barrikaden gehen. Das weiß man doch. Wie gesagt, die haben schon mal einen Präsidenten davon gejagt. Deswegen, so richtig checkt, also alle, die jetzt ich so, Denis Trubetskoy, Vasily Golod, die ich so ein bisschen verfolge, auch beim BBC Ukraine-Cast, ich habe jetzt keine Stimme gehört, die sagen konnte, ich habe total verstanden, warum die das jetzt gemacht haben.
Ja.
Und Denis Trubetskoy schreibt auf Blue Sky, eine halbwegs richtige Einschätzung, was das hier im politischen Kiew in den letzten Tagen gewesen sein soll, kann ehrlicherweise selbst ich nicht geben. Nur so viel, das hat niemandem etwas gebracht und es wäre schön, wenn dieses kleine Kapitel so schnell wie möglich zu Ende geht. Zitat Ende. Und das hoffe ich auch. Also weil, ich meine, selbst die Financial Times hat es aufgegriffen und gefragt, rutscht die Ukraine jetzt in den Autoritarismus? Und das wiederum haben dann halt wieder wirklich um die ganze Welt all die, die Ukraine sowieso schon scheiße fanden, mit Begeisterung aufgenommen.
Ja.
Ja.
Ich galoppiere weiter nach Syrien. Und folgender Disclaimer vielleicht noch, alle, die sich da einigermaßen auskennen in der Region oder mit diesen Themen, die da gerade verhandelt werden, die müssen jetzt sehr, sehr stark sein, weil ich vereinfache jetzt auf Stammtischniveau, hoffentlich mit alkoholfreiem Bier. Ich frage mich schon länger und ich habe das jetzt immer thematisch irgendwie in die nächste Woche geschoben und habe heute gedacht, so heute mache ich es jetzt einfach mal. Ich frage mich schon mal, wer haut sich da eigentlich die ganze Zeit gegenseitig auf die Mütze? Also wer kämpft in Syrien eigentlich gegen wen? Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und habe so einige Player gefunden. Also, es gibt die Zentralregierung. Die kennen wir, das ist die syrische Regierung. Das sind die angeblich ehemaligen Islamisten, die aber irgendwie eine hohe Affinität zu einem zentralistischen Staat haben, weil man könnte so ein Land im Umbruch ja auch irgendwie zu einer föderalen Republik machen, so wie bei uns. Bloß in Syrien dann halt basierend auf Religion und nicht auf der Art und Weise, wie man Kartoffelsalat zubereitet oder sowas. Dann gibt es die Alawiten. Die Alawiten sind eine schiitische Strömung. Schiiten, Iran, Schiiten. So, da kann man sich gut merken. Iran, Schiiten. Das ist die zweitgrößte islamische Strömung nach den Sunniten, was zum Beispiel die meisten Kurden sind. Zu denen kommen wir auch gleich noch. Der Assad-Clan war alawitisch und hat lange geherrscht, obwohl die Alawiten nur ein gutes Zehntel der Bevölkerung ausmachen. Was eventuell erklärt, warum die Alawiten tendenziell unbeliebt sind, weil war nicht nur Assad selbst, sondern der hat auch die meisten wichtigen Positionen im Staat mit Alawiten besetzt. Und daher dürfte dann auch das Massaker vom Frühjahr gekommen sein, wo mindestens 1600 Menschen getötet worden waren. Da hatten Assad-treue Ex-Militärs Kräfte der neuen Zentralregierung angegriffen und daraufhin hatten dann regierungsnahe Truppen tagelang Alawiten massakriert. Also regierungsnah von der jetzigen Zentralregierung. Kurden mischen damit, habe ich eben auch gesagt, sind hauptsächlich Sunniten, paar Aleviten sind dabei, nicht zu verwechseln mit den Alawiten. Die Kurden leben im Norden des Landes und die hatten sich da ja auch damals unter Assad schon reichlich Autonomie erkämpft und zwar richtig erkämpft. Deren Gebiet heißt Rojava, hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört. Rojava ist wirklich was ganz Besonderes. Rojava ist ethnisch plural. Es ist eine den Umständen entsprechend funktionierende Demokratie mit wirklich weitgehendem Freiheitsrecht. Pluralismus, habe ich schon gesagt, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit, solche Sachen. Darum findet die Türkei die auch so doof, weil Rojava ist das Gegenteil der türkischen Autokratie. Und trotzdem funktioniert der Islam dort. Das ist auch so ein ganz gutes Beispiel. Dann haben wir Drusen. Die Drusen, die wohnen im Süden Syriens und schwappen darum auch rüber in den Libanon und nach Israel, also da wohnen auch viel Drusen. Die Drusen sind eine Abspaltung von den Schiiten, sind aber mittlerweile eine eigene Religion mit eigenen Texten und religiösen Texten und sowas. Und das ist ziemlich interessant. Ich empfehle allen mal, sich in die Drusen einzulesen, weil die Drusen, also wenn du Druse werden willst oder Drusin in deinem Fall, dann kannst du da nicht mal einfach so rein konvertieren wie in den Islam oder das Christentum oder so, ja, kommt alle her. Also bevor du Druse wirst, wirst du eher noch Jude.
Okay.
Und das ist schon echt aufwendig. Ja? Und
muss
wahrscheinlich
man nicht
wirst du selbst.
Juden heiraten?
Ah, schwierig, ne? Ist, okay. Also das, so einfach ist das nicht. Mhm. Also du musst schon ein bisschen mit dem Rabbi reden. Jedenfalls,
ich rede gerne also, mit Rabbis, ich mag
wahrscheinlich, das. Wahrscheinlich wirst du Jude und Druse wirst du immer noch nicht, weil die lassen eigentlich überhaupt keinen rein. So. Und irgendwie, ich bin natürlich nicht sicher, aber irgendwie scheinen die Drusen da unten auch so ein bisschen die okayeren Leute zu sein in Syrien. Allerdings hätten die auch gerne mehr Autonomie. Nicht so viel wie die Kurden, weil die Kurden hätten tatsächlich gerne ein eigenes Gebiet. Aber die Drusen wollen halt auch nicht zentral aus Damaskus regiert werden. Dann gibt's die Beduinen. Das sind die, die sich gerade mit den Drusen hauen. Unter Assad waren die Beduinen marginalisiert, kämpfen für ihre Rechte, also die, vor allem um Zugang zu Land, Schutz vor Diskriminierung und sowas. Dummerweise rennen die aber da rum, wo auch die Drusen wohnen. Und die Drusen finden wiederum, dass die Beduinen irgendwie plündernde Banden sind. So. Dann hast du noch die Assad-Loyalisten. Was die wollen, dürfte einigermaßen klar sein. Die Türkei macht noch mit, die grenzt im Norden an Syrien, die Autokratie, die türkische hat ein Problem mit den Kurden und benutzt die auch immer wieder gerne als Sündenbock, auch gerne für ihre autoritäre Innenpolitik. Außerdem hätte die Türkei gerne eine Sicherheitszone an ihrer Südgrenze, eben zu den Kurden, ist sich aber zu fein dafür, so einen Streifen auf ihrem eigenen Staatsgebiet einzurichten und würde darum ganz gerne sich einfach einen Teil Syriens einverleiben, dann da unten. Und dann haben wir noch, und da ratter ich jetzt noch schneller durch, das restliche Ausland. Das hätte halt wahlweise gerne Zugang zum Mittelmeer oder was weiß ich was für Hegemonieansprüche. Iran, Russland, Hisbollah rennt eh da unten die ganze Zeit rum, auch wenn sie geschwächt sind. Die USA haben auch noch ein paar Leute im Norden stehen, um mit den Kurden gegen den IS zu kämpfen. Nicht vergessen, die hießen mal ISIS, Islamischer Staat im Irak und Syrien. Also um mit denen gegen den IS zu kämpfen, aber sie nicht vor der Türkei oder dem Iran zu schützen. Israel sieht sich als Schutzmacht der Drusen, ballert eh gerade gerne in der Gegend rum, um seinen Machtanspruch kundzutun. Und Europa hätte gerne, dass die Flüchtlinge alle wieder abhauen und dass die Russen sich nicht noch weiter ausbreiten. Ansonsten bleibt Europa aber tatsächlich recht wenig involviert, außer humanitär, sprich Geld. Das ist los in Syrien.
Und wir hopsen drei Länder weiter, also wir überspringen Irak, Iran und schauen mal nach Afghanistan. Und zwar mit Shamjaf, die mit uns so ein bisschen auf die Beziehung zu Afghanistan schaut, also unsere Beziehung als Deutschland mit Afghanistan, wo ja die Taliban regieren, mit denen wollten wir eigentlich nichts zu tun haben. Aber es gibt jetzt eine neue Bundesregierung und insbesondere die Unionsparteien wollen gerne Menschen nach Afghanistan abschieben, was so ein bisschen ein Zielkonflikt ist. Und davon erzählt uns heute die Scham.
Ja, wir sprechen wieder über Abschiebeflüge in Deutschland. Genau genommen geht es um zwei Abschiebeflüge, die allein in der letzten Woche passiert sind. Vor ein paar Tagen hob ein Flieger in Leipzig ab mit dem Ziel Irak. Am Freitag davor ging ein anderer Flug. 81 Afghanen wurden abgeschoben nach Afghanistan. Die Bundesregierung sagt, das waren mitunter schwerste Straftäter und Kriminelle. Es war die erste Abschiebung nach Afghanistan seit dem Regierungswechsel im März und es regnet Kritik. Denn die Taliban herrschen in Afghanistan, ein Regime, mit dem Deutschland offiziell keine diplomatischen Beziehungen hat. Dieser Flug, der kam über Umwege zustande, vermittelt durch natürlich den regionalen Schlüsselpartner, wie man dieses Land so schön nennt in den ganzen Dokumenten, Katar. Mehr vermittelt durch Katar. Trotzdem, die Bundesregierung zieht das Ganze durch. Sie hat bereits weitere Abschiebungen sogar vorbereitet, geplant. Und als wäre das nicht schon genug, durften erstmals seit der Machtübernahme afghanische Konsularmitarbeiter nach Deutschland einreisen. Zwei neue Leute sind am Wochenende angekommen und offiziell heißt es, Man wolle die hier lebenden AfghanInnen konsularisch versorgen, zum Beispiel eben mit Reisepässen. Aber machen wir uns nichts vor, für die Taliban ist es ein gewaltiger Erfolg. Russland hat sie bereits schon offiziell anerkannt. Deutschland spielt, naja, es spielt zumindest mit. Emran Feroz schreibt in der Taz, zu Recht auch, die Präsenz von Botschaftspersonal ist ja noch keine offizielle Anerkennung seitens von Deutschland. Aber in den Augen der Taliban, schreibt er, ist es eine Zäsur, die ihnen nutzt. Und das stimmt auch, weil Menschenrechtsverletzungen spielen ja keine Rolle mehr. Inhaftierte JournalistInnen spielen keine Rolle mehr. Die Bildungsverbote für Mädchen und Frauen. All das scheint zumindest keine Rolle mehr zu spielen. Hauptsache, man kann wieder abschieben. Und das ist ja auch politisch kalkuliert. Denn im Koalitionsvertrag steht ja auch klar, wir schieben ab. Auch nach Afghanistan. By the way, da steht auch vorerst Straftäter, dann andere? Fragezeichen. Naja, auf jeden Fall, es kommen Grenzkontrollen dazu. Seit Mai weist die Bundespolizei auch Asylsuchende direkt an der Grenze ab. In diese Richtung entwickeln wir uns auf jeden Fall. Zurück zu dem Flug nach Kabul. Das fand ich sehr interessant. Laut Zeit war ein Mann an Bord, Harun, ein verurteilter Cannabis-Dealer, also ja, straftätig, hat seine Strafe abgesessen, hat eine feste Arbeit, Partnerin, Freunde, laut Zeit auch auf dem besten Wege, sich in Deutschland zu integrieren. Ich fand das sehr interessant, weil diese Erzählung, die hat nicht so richtig zu der von Dobrindt gepasst, die von Schwerstkriminellen, die alle in diesem Flieger abgesessen haben. Und da habe ich mich schon gefragt, wer sind denn diese ganzen Menschen und nach welchen Kriterien werden sie denn da abgeschoben? Tatsache ist, Dutzende Afghanen sitzen aktuell in Abschiebehaft in Deutschland, manche seit über einem halben Jahr. Das geht laut Gesetz auch nur, wenn Fluchtgefahr besteht oder eine Abschiebung wirklich auch absehbar ist. Und genau daran zweifeln inzwischen mehrere Gerichte, die lehnen auch tatsächlich Haftverlängerungen immer wieder ab. Und manche sagen, ja, die Bundesregierung könnte es jetzt eilig haben, noch schnell die Leute raus, die man da hat, bevor alles wieder von vorne beginnt, inhaftieren, flugtauglich prüfen, neue Haftanträge. Und der Druck von rechts wächst dann natürlich auch. Ja, wo bleiben denn die versprochenen Afghanistan-Abschiebungen? Ja, was die Kommunikation mit Afghanistan angeht, wie gesagt, die läuft ja aktuell noch über Dritte, Katar vermittelt. Dobrindt sagte vor ein paar Wochen, das ist keine Dauerlösung. Und man möchte sozusagen einen gemeinsamen Weg in Migrationsfragen finden. Die Taliban haben ja auch schon signalisiert, wir nehmen unsere Leute zurück, auch Kriminelle. Wir hätten nur eine Bedingung, nämlich direkte Gespräche mit Berlin. Und Deutschland soll für die Rückkehrer zahlen. Und sie sollen natürlich auch freiwillig wieder zurückkommen. Ja, dass es freiwillig läuft, das glaubt eh niemand. Deshalb gibt es ja dann auch diese Abschiebehaft und deswegen gibt es auch vielleicht diese ganzen Verlängerungen der Abschiebehaft, dass man so vielleicht darauf hofft, dass eben eine freiwillige Rückkehr irgendwann zustande kommt. Das Ganze bleibt eh sowieso moralisch höchst fragwürdig, auch nach all diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe. Also gegen diese Taliban-Führung gibt es auch internationale Haftbefehle wegen schwerer Menschenrechtsverbrechen, insbesondere gegen Frauen. Also wie will man da bitte noch erklären, dass ihre Konsularbeamten jetzt in Berlin arbeiten dürfen? Und vor allem auch, und darüber reden wir nicht so oft, was ist eigentlich mit den Afghaninnen, denen Deutschland 2021 eine Aufnahme zugesagt hatte? Die sitzen derzeit in Pakistan fest. 2500 von ihnen sollten bis Ende Juni ausgeflogen werden. Das hatte die pakistanische Regierung eben gesagt, ein Ultimatum tatsächlich gestellt. Hat nicht geklappt. Seitdem gibt es dort Razzien in genau diesen Gästehäusern, wo eben diese Menschen eigentlich angesiedelt worden waren, damit sie eben nach Deutschland kommen. Ja, ob das noch klappt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Alles wirkt gerade sehr pragmatisch. Ich glaube, es geht darum, naja, Hauptsache, es sieht nach, in Anführungsstrichen, Kontrolle aus. Denn es hätte auch tatsächlich anders aussehen können. Das ist tatsächlich so ein Satz, der mir im Kopf geblieben ist, von dem Kommentar von Emran Feroz bei der Taz. Denn er schreibt am Ende, umso bedauerlicher ist es, dass die deutschen Kanäle zu den Taliban nie ernsthaft für einen gerechten Frieden im Land oder für humanitäre Hilfe genutzt worden sind. Stattdessen werden jetzt Abschiebungen vorangetrieben. Es hätte auch anders aussehen können.
Wir bleiben beim Internationalen, und zwar hat der Internationale Gerichtshof, kurz EGH, in Den Haag einen Bericht vorgestellt. Und der sagt, das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt ist ein Menschenrecht. Und das ist meine erste gute Nachricht heute.
Was scherzt denn den Kanzler?
Naja, pass auf. Also, erstmal die Begründung. Die sagen halt, um überhaupt die ganzen anderen Menschenrechte, also das Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit und so weiter, garantiert zu bekommen, braucht es eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Ohne die geht's gar nicht. Und die bleiben dann nicht da bei den typischen Klimaverträgen oder so hängen, die sehr gut auch von den Regierungen ignoriert werden können. Kyoto, Pariser Klimaabkommen und so weiter. Sondern die gehen auch auf andere Verträge und Menschenrechtscharta und Völkerrecht und sowas ein, die die Staaten und Regierungen wirklich verpflichten, zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten. Die sagen, es gilt dann nämlich für alle das völkerrechtliche Schädigungsverbot. Das sagt, kein Staat darf einem anderen Staat erheblichen Schaden zufügen. Das mag Russland egal sein. Das mag jetzt auch den USA aktuell egal sein und vielen anderen Staaten auch. Aber Deutschland ist das eigentlich nicht egal. Und jetzt ist es eben so, die Treibhausgasemissionen, die in einem Staat entstehen, führen aufgrund des Klimawandels und weil Emissionen halt nicht in diesem Staat bleiben, dazu, dass in einem ganz anderen Staat, schlimmstenfalls, dass dieser Staat in seiner kompletten Existenz bedroht ist, wie zum Beispiel einige Inselstaaten oder eben andere Schäden verursacht werden. Und dann gilt so was Ähnliches wie das Verursacherprinzip. Da sagt der IGH jetzt klipp und klar, alle Staaten müssen erhebliche Umweltschäden verhindern, die durch Aktivitäten in ihrem Hoheitsgebiet oder unter ihrer Kontrolle verursacht werden können. So. Und weil es eben nicht nur um Klimaabkommen geht, die USA sind ja zum Beispiel aus dem Pariser Abkommen direkt wieder ausgetreten, seit da Donald Trump wieder Präsident ist, sondern eben auch die vielen anderen Abkommen und Verträge darauf hinauslaufen, gilt diese Verpflichtung, also den Klimawandel aufzuhalten und die Umweltzerstörung zu stoppen, quasi für alle Staaten, sagen die. Und das ist alles super toppi toll. Jetzt kommst du, ne?
Was scherzt denn den Bundeskanzler?
Genau, jetzt kommen die Mühen der Ebene, weil rechtlich bindend ist an diesem ganzen Scheiß erstmal gar nichts. Also es ist ein Bericht. Aber der hat eine Wirkmacht und der ermuntert jetzt dazu, wirklich auch vor Gericht zu gehen. Und zwar im großen Stil. Und das ist das, was jetzt Rechtswissenschaftlerinnen und Verbände auch erwarten. Also, dass sich das darauf auswirkt, einerseits auf bereits laufende Verfahren. Also zum Beispiel ist in Karlsruhe auch gerade wieder ein Verfahren. Aber auch die Leute ermuntert, noch mehr Verfahren überhaupt anzustoßen. Ja, wir hatten ja vor kurzem erst diesen Fall des peruanischen Bauern, der RWE verklagt hatte. Und da hat ja das Gericht auch gesagt, grundsätzlich ist das möglich. Der hat nicht gewonnen, aber das war ja trotzdem schon bahnbrechend, dass sie gesagt haben, ja, also prinzipiell kann man RWE hier oder irgendein Industrieunternehmen hier dafür verantwortlich machen, was anderswo passiert. Ihm ist halt noch nichts passiert, das war ja das Ding so, ne? Und das, was das Gericht hier gesagt hat, das sagt jetzt der IGH, gilt weltweit. Im Moment ist es nur ein Bericht, aber ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten Jahren Urteile folgen werden. Und das finde ich ziemlich cool.
Ich bin sehr gespannt. Nicht, dass das alles bloß Käse ist. Apropos Käse. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat ein Gutachten erstellt. Und zwar mit dem Titel Mehr Auswahl am gemeinsamen Tisch. Alternativprodukte zu tierischen Lebensmitteln als Beitrag zu einer nachhaltigeren Ernährung. Und gibt darin eine Empfehlung. Beziehungsweise ziemlich viele Empfehlungen. Das ist ein recht umfangreiches Stück. Der Wissenschaftliche Beirat empfiehlt deshalb allen Akteuren aus Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die Chancen von nachhaltigeren Alternativprodukten konstruktiv zu nutzen und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, um mehr Auswahl am gemeinsamen Tisch für alle zu ermöglichen. Gemeinsamer Tisch ist vermutlich synonym für Familie, um den Rechten so ein bisschen den Wind aus ihren identitätspolitischen Segeln zu nehmen.
Oder den Linken. Also ich meine, weil sonst hätten sie ja Familie geschrieben.
Wir haben eine Familie. Ach so, stimmt, verdammt, ja. Wir haben einen gemeinsamen Tisch. Ja, vielleicht geht es auch denen ein bisschen darum, dass da nicht eins gegen das andere ausgespielt werden soll oder sowas. Sie empfehlen, mehr Auswahl am gemeinsamen Tisch ermöglichen, einen fairen Wettbewerb zwischen Alternativprodukten und tierischen Produkten zu ermöglichen.
Ja, das wäre gut.
Die Folgen einer reduzierten Tierhaltung im Blick zu behalten. Hm. Wenn du nämlich auf einmal, wenn du ein Schweinemastbetrieb bist und auf einmal nur noch ein Zehntel Schweine mästest, gehst du pleite. Innovationen zu unterstützen und hohe Sicherheitsstandards beizubehalten. Intensivierung der Landwirtschaft, aber eben nicht auf Kosten der Flüsse. Innovative Methoden zum Verständnis von Ernährungsverhalten und integriertes Monitoring fördern. Das heißt, nicht irgendwelche Ex-Kanzler über Currywurst faseln lassen, sondern das Ganze vielleicht mit Fakten unterlegen. Und in langen Linien zu denken, nämlich die Umgebung für nachhaltige und faire Ernährung zu gestalten. Das ist ein 400-Seiten-Papier.
Wow, was? Okay. Ja.
Es reicht aber aus, sich die ersten 40 Seiten, sie nennen es Kurzfassung, durchzulesen.
Andere Studien so, hier unsere Kurzfassung, 2 Seiten hier, unsere Langfassung 40 genau. Seiten.
Ja, also man kriegt dann einigermaßen mit, was sie meinen, wenn man diese 40 Seiten gelesen hat. Im Grunde sagen sie, Alternativprodukte zu tierischen Lebensmitteln sind eine gute Sache, die sollten gefördert werden, die Landwirtschaft soll dabei nicht alleingelassen werden, die Bevölkerung muss aufgeklärt werden. Das ist so der große Tenor. Und selbst diese 40 Seiten muss man nicht alle lesen. Es gibt nämlich eine feine Grafik da drin, in der die Stichworte zu diesen 6 Dimensionen, die ich gerade eben genannt habe, schön zusammengefasst worden sind. Und in der Frankfurter Allgemeinen habe ich in einem Interview mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats ein neues Wort gelernt. Und das geht so. Käseparadox.
Käseparadox.
Ja, Käseparadox beschreibt, dass in den vergangenen 10 Jahren der Fleischkonsum in Deutschland pro Kopf gesunken ist.
Yeah.
Zur gleichen Zeit ist aber mehr Käse und anderes Zeug gegessen worden, ja, was auch keinen allzu kleinen CO2-Fußabdruck hat. Und wenn man das beides, also Fleischkonsum, Reduktion Fleisch, Anstieg Käse, wenn man das gegeneinander bilanziert, kommt raus, dass wir bezogen auf den CO2-Fußabdruck nicht wirklich was erreicht haben.
Oh.
Mit anderen Worten, der Käsekonsum gleicht den Fleischkonsum, also der steigende Käsekonsum gleicht den sinkenden Fleischkonsum aus.
Schade.
Ne? Ja, jetzt musst du auch noch aufhören, Käse zu essen, du armes Schwein.
Wir fahren auf Frankreich.
Du armes Ersatzschwein.
Ach, das ist so traurig. Naja, kommen wir zu einer anderen traurigen Geschichte. Na, eigentlich ist es eine coole Geschichte. Nämlich das Tariftreuegesetz. So, und ich muss mal jetzt die Rolle wechseln. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist nicht die Katrin, die jeden Tag Zeitung und Newsletter liest und dann am Freitag irgendwie erzählt, was sie über die Woche gelernt hat. Sondern ich bin jetzt mal kurz die Chefin von diesem Ding hier, also die Gründerin von Haus 1, Geschäftsführerin, Unternehmerin und so weiter. Und als solche habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut, als unsere Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas diese Woche das sogenannte Tariftreuegesetz in den Raum gestellt hat.
Mhm.
Worum geht es dabei? Es geht um öffentliche Aufträge, also in der Regel von unseren Steuern finanzierte Aufträge, die wirklich nicht selten dann an Firmen vergeben werden, die den kleinsten Preis auf ihr Angebot geschrieben haben.
Mhm.
Außer das Angebot richtet sich an Jens Spahn. Und bisher ist es eben so, Unternehmen, die nach Tarif zahlen müssen, also die mit den Gewerkschaften da irgendwie was ausgehandelt haben und deswegen kriegen die Mitarbeitenden einen fairen Lohn, die ziehen bei solchen öffentlichen Ausschreibungen oft den kürzeren gegenüber Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden nicht nach Tarif bezahlen und nicht fair bezahlen und ausbeuten können. So. Das heißt, die tarifgebundenen Unternehmen werden da oft ausgestochen und kriegen den Auftrag nicht.
Ja.
Und genau das passiert uns als Haus 1 so oft. Ja? Weil wir uns seit Jahren bei unseren Auftragsproduktionen, also bei den Produktionen, die wir für andere machen, für die BPB, für irgendwelche Stiftungen, für was weiß ich, Wissenschaft und so weiter, orientieren wir uns an den Honoraren, die von der Gewerkschaft Verdi mit dem Deutschlandradio ausgehandelt werden.
Mhm. Und das ist eigentlich ja wohl das Mindeste, ja.
Genau, wir sagen orientierende, weil bei uns wird manchmal ein bisschen eine andere Arbeit gemacht als im Radio, aber vieles ist eben auch total ähnlich, deswegen gucken wir uns das da so ein bisschen ab. Für unsere Community-finanzierten Podcasts, sage ich gleich, haut das meistens noch nicht hin. Ja, also da ist, das ist dann die 2. Messlatte und das Ziel, aber wir bezahlen zum Beispiel Holger Klein noch nicht das, was laut Honorarrahmenvertrag beim Deutschlandradio angemessen für ihn wäre. Leider.
Ausbeuter!
Dafür reicht halt einfach das, was reinkommt, noch nicht.
Ja.
Hüste,
ja.
Hüste. Also, und das, wir haben einen sehr guten Ruf deswegen bei unseren freien Mitarbeitenden, was total schön ist, das freut uns, bei uns herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre, alle arbeiten super gerne mit uns. Die Kehrseite ist aber halt, dass total oft wir zu teuer sind und irgendeine andere Firma billiger ist. So.
Und dann, weißt du, und dann liest du da vor ein paar Jahren diese Spiegelrecherche, wie viele Zigtausende die Bundesministerien für einzelne Podcast-Folgen bezahlt haben, die kaum einer gehört hat.
Ja, das ist nochmal ein anderes
platzen
Problem.
Platzen vor Wut, ne?
Weil da sind dann oft Agenturen zwischen.
Ja, diese Agenturen halt. Also ja. Diese Agenturen sind ja sowieso meistens Grifter.
Ja. Naja, und das ist halt ein total fieser Zielkonflikt für uns, also als Firma. Wir wollen gut bezahlen, aber wir wollen noch Aufträge. Und wir kriegen keine Aufträge, weil wir zu gut bezahlen, aber wir wollen auch nicht schlechter bezahlen. Also und deswegen hoffe ich so sehr, dass dieses Tariftreuegesetz kommt, weil dann diejenigen Firmen, die fair bezahlen, vielleicht auch mal Aufträge bekommen. Ja. So, natürlich alles immer nur im Rahmen von öffentlicher Aufträge, aber das hat uns auch schon oft betroffen. Also wie gesagt, die BPB, wir haben auch schon bei Ministerien Sachen eingereicht und so weiter. Und deswegen finde ich das super. Aber dann kommt der BDA, also der Arbeitgeberverband. Ja, das trifft dann ja besonders kleine und mittelständische Unternehmen. Hallo, ja, sind wir auch. Ja. Und es ist ja auch schlimm, Bürokratie, wo ich dachte, hast du mal an der Ausschreibung für einen öffentlichen Auftrag teilgenommen? Ja, das ist Bürokratie pur. Also da macht jetzt irgendwie ein Abgleich mit irgendwelchen Tarifen den Kohl auch nicht wirklich fett.
Naja, zumal ja auch, also wenn du dich an der Ausschreibung beteiligst, dann bist du ja sowieso schon in der Branche und dann hast du die Liste mit den Tarifgehältern oder Löhnen sowieso bei dir liegen.
Also solltest ein Blick du
nach,
haben.
Ja, das ist ein Blick nach rechts, wo die Liste liegt und dann schreibst du da einfach die Zahl ab. Das ist doch lächerlich. Die wollen einfach weiter ausbeuten.
Ja, ja, sicher. Und dann kommt hier auch Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Thorsten als Leben. Es wird ja nicht dazu führen, dass jetzt reihenweise Mittelständler in Tarifverträge wechseln. Und ich denke so, nein, wieso eigentlich nicht, ne? Weil sie gern irgendwie ihre Mitarbeitenden ausbeuten.
Ja. Naja, im Moment ist es halt so, dass die Unternehmen davon profitieren, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad quer durchs Land viel zu niedrig ist, um ordentlich Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Und mit so einem Tariftreuegesetz machst du halt was funktionieren würde, wäre der Organisationsgrad höher. Aber den kriegst du halt nicht mehr erhöht, weil wir dazu eine viel zu fragmentierte Gesellschaft sind.
Und was ich auch nicht verstehe, also so ein bisschen verstehe ich es. Grundsätzlich denke ich so, das Geld wird ja durchgereicht. Also wenn ich meine Mitarbeitenden besser bezahle und ich kriege einen Auftrag von einem öffentlichen Unternehmen, dann zahlt das ja mich dafür, dass ich meine Mitarbeitenden, verstehst du wie? Also der Auftraggeber, die Auftraggeberin zahlt das ja letztendlich, das, was mehr gezahlt wird. Das ist ja nicht aus meiner Tasche. Andererseits natürlich schon auf eine Art.
Bei dir bleibt weniger hängen.
Nee, nicht weniger. Bei uns, wir haben so ein Pauschalding. Wir sagen immer, 20% müssen bei uns hängen bleiben für Orga, KSK, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere sich noch mehr nehmen. Das ist dann natürlich nicht mehr so einfach. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum jetzt geschrien wird. Noch ein Argument war, als eben wieder, die haben doch genug Aufträge und müssten sich da ja dann nicht mehr bewerben.
Also, was?
Wenn die genug Aufträge haben, warum sollten sie dann bei Ausschreibung überhaupt mitmachen? Die ist ja so bürokratisch und so. Also sehr komische Argumente.
Das ist echt immer so ein Pissverzell, der von der Arbeitgeberseite kommt. Also das ist unglaublich. Was ich daran viel, also mal davon abgesehen, dass ich mich wirklich beleidigt fühle von so einem dummen Zeug.
Ja.
Was mich wirklich traurig macht, ist, wir leben in einem Land, wo die Mehrheit der Bevölkerung auf diesen Unsinn reinfällt.
Ja, ja, voll. Ja, ja.
Das ist doch.
Ich meine, klar, ein Argument war jetzt auch, dann wird es ja am Ende für den Staat teurer. Und das stimmt, ja. Aber dafür werden ja die Leute anständig bezahlt. Das kurbelt wieder die Wirtschaft an. Das heißt, das ist ein Win-Win, weil das dann wiederum Steuereinnahmen für den Staat generiert.
Und außerdem noch auf einer anderen Ebene, vielleicht eine etwas abstraktere Ebene. Armutsbekämpfung ist Demokratieförderung.
Absolut.
Wenn du die Leute ordentlich bezahlst, wenden sie sich von der Demokratie nicht ab, weil sie den Eindruck haben, dass die Demokratie in ihrem Sinne funktioniert.
Ja, Naja. Also
man braucht noch nicht mal ein Geldargument, also ein unmittelbares Geldargument. Das ist alles, also ja, naja.
Hier Thorsten Alsleben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein gutes Stichwort, um auf eine andere Haus-1-Produktion hinzuweisen. Nämlich Wind und Wurzel mit Marina Weißband. Da haben wir zuletzt die Frage gestellt, wie schlecht geht es der deutschen Wirtschaft wirklich? Und wir steigen direkt mit Thorsten Alsleben ein, der ja Ende Januar oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hatte Ende Januar mitten im Wahlkampf so einen Wirtschaftswarntag hier in Berlin, wo sie auch ganz, ganz viel gejammert haben, wie schlecht es der Wirtschaft geht und Habeck ist an allem schuld und so. Und mit dem steigen wir ein. Und dann gehen wir aber noch viel weiter und gucken halt, ja, wie schlecht geht es eigentlich der Wirtschaft wirklich und was hat das eigentlich damit zu tun, wie es den Menschen geht? Weil das ist ja die eigentliche Frage. Genau, und ich bin mir ganz sicher, dass das Wochendämmerungshörerinnen und Hörern richtig gut gefallen wird. Deswegen Link ist in den Shownotes.
Was du kannst, kann ich auch. Beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel ist die Woche ein Dossier erschienen im Rahmen von der Reihe Kiel Report. Ist so ein unregelmäßiges Ding, wo Expertinnen und Experten dann irgendwie ein Thema intensiv bearbeiten. Das Ding vom Juli 2025 heißt Quo Vadis USA? Wohin gehst du, Vereinigte Staaten von Amerika? Und darin versucht der Ökonom Rüdiger Bachmann, sich einen ökonomischen Reim auf die US-Politik zu machen. Er nennt die US-Politik Trumpismus und ordnet diesem Trumpismus eine Reihe von Merkmalen zu, als da wären Autoritarismus, Postliberalismus, chauvinistische Großmachtpolitik, Libertarismus, Populismus und Plebismus, oligarchischer Techno-Neofeudalismus, Kleptokratie, schlechte Ökonomik, christlicher Nationalismus, Rechtskommunitarismus, Isolationismus, rechte Identitäts- und Opferpolitik, Internet-Edgelordismus.
Wow.
Schön, ne?
Sehr schöne Wörter.
Machismus und Inzelismus und Idiokratie. Also led by donkeys.
Idiocracy.
Faschismus nennt er es ausdrücklich nicht und erklärt auch, warum er es ausdrücklich nicht Faschismus nennt. Unter anderem hat er mir das heute Morgen erklärt, als ich mit ihm ein Interview gemacht habe. Ich bin heute wirklich um 6 Uhr aufgestanden, um ihn noch schnell im Hotel kurz vor seiner Abreise anzukabeln und mir erzählen zu lassen, was in den USA los ist, beziehungsweise was in den USA los sein könnte. Weil einige dieser Merkmale, Populismus, Plebismus, einige dieser Merkmale widersprechen sich sogar. Und Rudi sieht eigentlich eine gemeinsame Klammer über alles und das ist Autokratie und Kleptokratie. Und wer sich das anhören mag, findet dieses Interview auf vrindt.de in der Reihe Wirtschaftskunde, ist parallel zur Wochendämmerung veröffentlicht.
Das wird wieder so viele Kommentare geben, dass du gesagt hast, das ist kein Faschismus.
Rudi sagt, das ist kein Faschismus. Was ich sage, ist völlig unerheblich.
Dann kriegt er jetzt die Kommentare. So, hier kommt die gute Nachricht. Dann
schlagen die alle bei mir auf. Dann schalte ich die mal lieber aus.
Gute Nachricht diese Woche von Mehr Demokratie e.V. Ist eine Organisation, die ich in den sehr frühen Jahren meines politischen Engagements, ich war ja mit Anfang 20 sehr aktiv bei der Grünen Jugend.
Mein VWL-Leistungskurslehrer hat da mitgemacht. Damals. Ich rede hier von so 1990 roundabout. Und wir haben uns damals über ihn amüsiert.
Ja.
Fand ich ganz interessant, dass es die immer noch gibt und dass sie auch echt gute Sachen machen. Habe ich damals nicht verstanden, weil ich so ein blasierter CDU-Wähler war.
Siehst du, ich war so eine grüne Hippie-eske Person und habe die super geliebt und fand deren Sachen immer total toll. Dann aber wurde ich immer kritischer, weil direkte Demokratie, und das ist halt so deren Hauptding, Volksentscheide und Co. Also die setzen sich auch für andere Sachen, Bürgerräte oder so, finde ich auch cool. Aber direkte Demokratie ist halt so das Hauptding. Da ist ja immer so ein bisschen der Verdacht, dass dabei nur rechtsextreme Politik rauskommen kann. Zulasten der Ärmsten, zulasten von Migras, von Queers und so weiter und so fort.
Zulasten der Schwächsten.
Genau. Und eigentlich gibt es genug Gegenbeispiele. In Irland zum Beispiel hat ja ein Volksentscheid für die Ehe für Homosexuelle gestimmt. Und dass das Abtreibungsverbot, was in Irland in der Verfassung stand, bis vor ein paar Jahren, dass das rauskommt aus der Verfassung. Also dass man in Irland auch legal abtreiben darf. Und das wurde beides vom Volk erwirkt.
Ja.
Beides hatte vorher auch sogenannte Citizens' Assemblies, also Bürgerräte, die das vorbereitet haben. Was die Akzeptanz sozusagen der vorgestellt. Also die
haben ja schon oft drüber geredet, genau. Hier. Ne? Ja.
Und Bürgerräte ist ja auch bei uns immer, wenn es die gibt, liefern die ja total gute Vorschläge für die Politik.
Die liefern vor allen Dingen Vorschläge im Sinne der Allgemeinheit, was ja, nicht genau. Im Sinne der politischen Rechten ist, weswegen sie stets und ständig Stimmung gegen solche Bürgerräte macht.
Kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Nicht alle Parteien.
Ich kann das.
Du kannst das gerne so sagen, aber selbst, ich glaube, wer war denn der Schirmherr von dem, war das Norbert Lammert? Es gab so immer wieder so Schirmherren aus der CDU und CSU wahrscheinlich nicht.
Nee. Nur weil jemand rechts ist, heißt das nicht, dass er unvernünftig ist oder dass er nicht vielleicht auch im Sinne der Allgemeinheit handeln könnte. Also rechts ist ja ein Kontinuum. Ne?
Das fand ich diese Woche auch wieder so beeindruckend, wie Horst Seehofer sich für Frauke Prosius-Gersdorf in die
Das ist, wenn es gegen Söder geht, ist Seehofer immer ganz vorne mit dabei.
Ach,
das darf man dabei nicht vergessen.
Okay.
Was Dobrindt? Nee, wen hasst er so sehr? Dobrindt oder Söder? Einen von beiden hasst er doch so sehr.
Im Zweifel wahrscheinlich
beide. Beide.
Ja. Wir waren bei Mehr Demokratie e.V. eigentlich super Verein und eigentlich jetzt noch mehr denn je, denn es gibt eine Studie, die bescheinigt dem Volk TM, dass es gar nicht so rechts ist, wie wir denken. Habe ich gefunden beim Volksverpetzer. Studie klingt jetzt sehr groß. Tatsächlich haben sie einfach nur 27 Bürgerentscheide ausgewertet, die zwischen 2015 und 2024 in verschiedenen Bundesländern zum Thema Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel. Also kann hier eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden oder nicht, sowas, gefällt wurden. Und diese Auswertung kam zu dem Schluss, dass die meisten dieser Bürgerentscheide positiv, also flüchtlingsfreundlich ausgefallen sind.
Das ist halt so, natürlich fallen diese Dinge positiv aus, weil dieser Hass oder die Abwertung des anderen kommt ja nicht aus irgendwelchen Daten, Fakten oder sonst wie. Also da geht es ja nicht um Meinungen, die sich gebildet und dann geäußert werden von den Leuten, also von den Hatern, sondern da geht es ausschließlich um deren Füli-Füli. Ja, das ist einfach nur mein Gefühl. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich fühle mich fremd im eigenen Land. Ich fühle mich von woken Spinnern umgeben und drangsaliert und sonst. Das ist alles nur Gefühl. Mhm. Und je weiter nach rechts du kommst, desto mehr Gefühl ist es. Und wenn du ganz nach rechts außen kommst, da wird dieses Gefühl dann beackert und geerntet.
Genau, und das Interessante.
Und darum, sobald du dir eine Meinung bildest, wie man sich typischerweise oder sinnvollerweise eine Meinung bilden sollte, nämlich auf Grundlage von Fakten, auf Grundlage einer geteilten Realität, die auch dann noch da ist, wenn man die Augen zumacht oder sich von ihr abwendet, ab dem Moment ist dieser ganze Hass so gut wie weg.
Ja, voll. Also das Interessante ist, fand ich auch, dass die nochmal herausgearbeitet haben, dass es natürlich auch Bürgerentscheide angestoßen von rechts gibt, gegen zum Beispiel Flüchtlingsheime. Die gibt es sogar sehr viel. Aber viele davon sind dann, wie es hier so schön heißt, Rohrkrepierer. Also die werden angestoßen, auch medial inszeniert von diesen ganzen rechten Netzwerken, ja, also da gibt es ja entsprechende Portale und Medien, die dann das aufbauschen, die das auch sehr erfolgreich aufbauschen. Erfolgreich heißt, dass dann auch die anderen Medien darüber berichten. Und dass das perfide ist, dass die anderen Medien eben oft nur dann darüber berichten, wenn sich die Bürgerinitiativen gegen Geflüchtete richten. Wenn es aber Bürgerinitiativen für Geflüchtete gibt, dann taucht es in den Medien gar nicht auf. Also oft gar nicht auf, dann ist es gar keine interessante Nachricht sozusagen. Und deswegen haben wir den Eindruck, dass das Volk so rechts sei. Jetzt muss ich das Ganze, ich kipp mir selber Wasser in den Wein, okay? Nämlich das Ding ist, dass die meisten dieser Bürgerinitiativen in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, NRW, Bayern und Niedersachsen stattgefunden haben.
Also im Westen.
Genau. Und also dieses Ergebnis, dass wir gar nicht so rechts sind, wie wir denken, oder dass das Volk TM gar nicht so rechts ist, wie wir denken, das kann man für den Westen ganz gut behaupten. Es gibt hier ein Land, das auch solche Bürgerentscheide durchgeführt hat, im Bundesland, nämlich Mecklenburg-Vorpommern.
Mhm.
Und die sind alle nicht flüchtlingsfreundlich ausgegangen.
Ach, das ist auch mal interessant.
Und alle anderen Bundesländer der ehemaligen DDR, nenne ich es jetzt einfach mal, tauchen in dieser Statistik nicht auf.
Obwohl, wie ist denn der Ausländeranteil in MECPOM? Hat das vielleicht auch was mit persönlicher Erfahrung zu tun? Weil im Westen sind wir es natürlich viel, viel stärker gewohnt, dass irgendwelche POC in der Gegend rumlaufen.
Ja, das
da wird man ja eher irgendwie unruhig. Also ich jedenfalls werde unruhig, wenn nur Weiße mich rum sind. Ne? Das war Ende der 90er in Leipzig so. Da habe ich auch mal gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Bis ich dann irgendwann mal drauf gekommen bin.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das im Osten alles ein bisschen anders aussieht. Im Osten TM. Ne? Meine Freundin von mir ist aus Mecklenburg-Vorpommern und sagt immer, Mecklenburg-Vorpommern ist Norden und nicht Osten, wo sie natürlich recht hat.
Problem dabei finde ich natürlich, dass das jetzt unser Vorurteil über den Osten bestätigt. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Naja, das kann man so auch nicht sagen, weil die tauchen halt einfach hier nicht auf.
Okay.
Und das heißt, wir haben jetzt hier, die sind nicht Datenmaterial. Da müsste man dann nochmal genauer hinschauen. Gab es da überhaupt welche? Ich kann mir vorstellen, dass viele der Rohrkrepierer dort stattgefunden haben, also wo es dann gar nicht erst zu einem Bürgerentscheid kam. Du musst ja auch ein bestimmtes Quorum überhaupt erreichen und das haben die eben ganz oft nicht erreicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es Bürgerentscheide gegeben hätte, dass die dann vielleicht anders ausgegangen wären. Ja. Also eine okaye Nachricht.
Ich habe nichts mehr zu erzählen, außer einen Gedanken, den ich gerne teilen würde. Und dieser Gedanke ist nicht von mir, sondern der ist vom Schriftsteller und Publizisten Max Scholleck. Und der hat auf Blue Sky was ganz Interessantes geschrieben. Wir hatten ja diese Woche eine Riesenaufregung, weil das Zentrum für politische Schönheit das Sommerinterview, das ARD-Sommerinterview gestört hat, als da Alice Weidel von der AfD interviewt werden sollte. Ich habe mit Anführungszeichen gesprochen. Und ne, wir hatten ja dann diese Woche hatten wir diese vollkommen alberne Diskussion, das würde ja nur der AfD helfen. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil wer das behauptet, der soll erstmal einen Nachweis bringen. Den Nachweis gibt es nicht. Und noch lustiger wird es, wenn man fragt, was würde denn nicht der AfD helfen?
Ja, genau.
Weil so, sie politisch zu stellen, hilft auf jeden Fall auch schon mal der AfD, weil das haben wir ja angeblich die letzten 10 Jahre getan. Wie auch immer. Anlass, denke ich mal, für Max Scholleck ist dieses Sommerinterview-Thema, was diese Woche so rotiert ist. Und Max schreibt, der beschwichtigende und zugewandte Umgang mit der AfD ist Ausdruck einer sekundären deutschen Schuldabwehr. Denn auf diese Weise vermeiden wir eine Selbstkritik, zu der der rasante Aufstieg einer völkischen Partei eigentlich Anlass gibt. Und diese Komplizenschaft verhindert eine effektive Gegenwehr. Ich will das gar nicht diskutieren. Ich fand den einfach nur so gut, diesen Satz oder den Gedanken, dass ich ihn nicht mehr aus dem Kopf kriege. Und ich hoffe, das geht euch allen jetzt auch so.
Danke an der Stelle an die Omas gegen rechts, die auch wieder dabei waren.
Ja, die sind ja bezahlt.
Ja.
Hat ja Alice gesagt, dass die alle bezahlt sind.
Ja, das ist ja eh. Naja, kommen wir zum Limerick der Woche. Und diese Woche ging es um das Thema Querulant. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Mein Nachbar, der alte Herr Fichte, bemüht Polizei und Gerichte. Er klopft an die Wand und brüllt, halt den Rand! Und nur, weil ich noch so spät dichte.
Ich hab's wirklich schwer gehabt diese Woche, weil da waren echt sehr viele Schöne dabei. Was ich wirklich toll finde, ist Till. Da fand ich gar nicht den Limerick so toll, sondern der hat seinen Limerick. Und zwar auf die Kiwi hat er einen Limerick gemacht und schreibt dazu, Fun Fact, die Kiwi-Frucht heißt eigentlich chinesische Stachelbeere. Die Firma Turners & Growers hat sie 1959 nach dem Vogel Kiwi als Kiwi-Fruit importiert, da man der Meinung war, dass sie dadurch eher durch die Quarantäne kommt, die verhängt wurde, um die Ausbreitung von Anthrax zu verhindern. Schöne Geschichte, wollte ich nur mal vorgetragen haben. Ansonsten könnte ich jetzt sowohl Bob als auch Hanne
nehme ich
zum Besten geben. Dann nimmst du Hanne. Gut, dann nehme ich Bob. Ich bin Dichter und kein Querulant und finde es echt allerhand. Man will meinen Werkstücken ein Versmaß aufdrücken, dann mach ich einfach nicht mit, ihr Arschlöcher.
Ja, den fand ich auch ziemlich gut. Hier, ein Querulant fängt in Flandern an, durch den Zug zu mäandern. Der Typ sagte Bonjour, was mache ich jetzt nur? Na klar, ich verklage den anderen. Fand ich sehr schön. Der zu Neukaledonien ist auch, soll ich den noch vorlesen?
Ja, hau rein. Irgendwie. Eigentlich müssten wir mal irgendwie szenische Lesung aller Limericks machen oder sowas. So Wochendämmerung live, abwechselnd Limericks und Börsenticker oder so.
Ein Kanak aus Neukaledonien machte Urlaub bei sich auf Balkonien. Da trat der Hegemon zu ihm auf den Balkon und beanspruchte seine Begonien. Was haben wir für ein Thema diese Woche? Hast du was Schönes?
Käse.
Käse ist super. Käse ist das beste Thema. Nehme ich sofort. Dann können wir direkt übergehen zum Börsenticker. Montag.
US-Anleger hoffen auf Zollabkommen. Was im Übrigen, muss ich jetzt echt mal sagen und nochmal einen Hinweis dazu machen. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, eine Sendung aufgezeichnet mit einem Wissenschaftler, der sämtliche Sendungen Börse vor 8 ausgewertet hat. Die Frage, die er sich gestellt hat darüber zu diesen Sendungen war, inwiefern bildet die Fernsehsendung Börse vor 8 das Geschehen an der Börse ab? Die kurze Antwort lautet, gar nicht. Und genau das, was in dieser Überschrift vorkommt, US-Anleger hoffen auf Zollabkommen, ist Das ist ein solches Quod-Erat-Demonstrandum, wie es kaum möglich ist, weil gerade ein Zollabkommen in der Schwebe ist und an den Märkten relative Ruhe herrscht, heißt das nicht, dass diese beiden Dinger irgendwie miteinander zu tun haben. Ja, weil gerade diese ganze Zollnummer mit dieser Trump-Regierung, das ist so erratisch, dass du praktisch sowieso keine Anlageentscheidungen treffen kannst. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich verlinke die Sendung in den Shownotes.
Dienstag.
Wall Street ohne Dynamik.
Mittwoch.
Wall Street bleibt auf Rekordkurs.
Donnerstag.
Wall Street ohne klaren Trend.
Freitag.
Die 24.000-Punkte-Marke im DAX hält. Noch.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hulverscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder wo du gerne noch ein bisschen Kontext dazu liefern würdest?
Ja, ihr hattet heute viele Themen in der Sendung und es war nicht so leicht, mich zu entscheiden, aber ich habe dann das Thema genommen, wo ihr euch auch selber stellenweise ein bisschen unsicher wart, wie die Informationslage genau ist, und das ist diese Palantir-Software in den Polizeibehörden in Deutschland. Also, ihr hattet das ja angesprochen, vor allem auch, weil sozusagen der aktuelle Anlass da ist, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen solche Software vorgehen will, aber ihr hattet dann unter anderem gesagt, ja, die wird ja in Bayern und NRW eingesetzt, in Sachsen-Anhalt ist es geplant, dann wart ihr euch nicht sicher, wie genau heißt jetzt diese Software, also die Firma heißt Palantir, aber wie heißt das Produkt, was genau wird da eingesetzt, wir gehen das jetzt mal kurz nacheinander durch. Also starten wir mal, wo wird die eingesetzt? Die gibt es in Deutschland, in NRW, Bayern und Hessen. Bayern war irgendwie viel in der Aufmerksamkeit, auch Netzpolitik hatte da mehrfach drüber berichtet, weil die da sich mit der Rechtsgrundlage anscheinend ein bisschen einfach gemacht haben, was den Testbetrieb dieser Software angeht. Hessen hat das Ding tatsächlich schon seit 2017, in NRW seit 2022, in Bayern seit 2023. All diese Polizeibehörden benutzen ein Derivat eines Palantir-Produkts namens Gotham. Also das ist ja so ein Ding bei dieser Firma, dass die sich so an mythische Sachen oder Fantasy-Franchises anlehnen. Wo ich jetzt auch kein Fan von bin, aber an dieser Stelle ist wenigstens auf die deutschen Polizeibehörden Verlass. Die haben natürlich dann für ihr Gotham-Derivat einen deutschen Behördenbegriff, sodass natürlich in der Polizei dann nicht gesagt wird, oh ja, wir gucken mal in Gotham, was die Person noch so gemacht hat, sondern in Hessen, das ist noch ein bisschen langweilig, bei denen heißt es Hessen-Data, aber NRW und Bayern trumpfen auf. In NRW heißt das Ding Datenübergreifende Analyse und Recherche, kurz DAR, und in Bayern heißt es Verfahrensübergreifende Recherche und Analyseplattform, kurz VERA. das schon mal dazu, worum es genau da geht. Wer jetzt in den Bundesländern lebt, kann unter diesen konkreten Begriffen quasi rausfinden, was genau wird bei mir gemacht. Und wie soll diese Software bitte funktionieren? Ihr hattet unter anderem darüber geredet, ja, die ist ja angeblich nicht mit dem Internet verbunden. Also das kann man ja eigentlich gar nicht glauben, weil wie sollen denn da Daten reinkommen und so. Ich habe natürlich diese Software nicht geprüft, aber das Ziel dieses Einsatzes und das der Software und dieses Ding war ja auch in Ausschüssen und so vor dem Parlament und so Thema, wo also Leute schon wahrheitsgemäß Aussagen darüber angehalten sind zu treffen. Und das Ziel des Einsatzes ist nicht die Recherche im Internet oder auch die Analyse von Informationen aus dem Internet, sondern die Verknüpfung und Analyse von Daten aus Polizeidatenbanken. Davon gibt es eine ganze Reihe. Ich habe bei Wikipedia eine erschreckende Liste gefunden, von was es alles gibt. Halt Fahndungssysteme, Verkehrsdeliktsysteme, Zeugensysteme. Und das alles gibt es teilweise in Bundesländern auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Deswegen kann man vielleicht sogar aus einer Verwaltungsdigitalisierungsperspektive verstehen, dass das manchmal frustrierend sein kann. Aber dazu können ja vielleicht, falls es PolizistInnen in der Hörerschaft gibt, mal was in die Kommentare schreiben, so, ne, damit man mal so eine Innenperspektive bekommt, weil die habe ich auch nicht. Und deswegen ist theoretisch aber glaubwürdig, dass das technisch allein durch Anbindung an lokale Netzwerke eben umsetzbar ist, dass man eben so Datenbanken, die es schon gibt, zusammenführt, dann irgendwie analysiert. Laut Bayerischem Landeskriminalamt hat eine Prüfung des Quellcodes dieser Software, also im Fall von Vera in Bayern, durch das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie keine Schwachstellen ergeben oder halt Punkte, an denen Datenabflüsse zu vermuten wären. Das konnte ich jetzt leider keine so Direktquelle zu finden, also dass mal so ein Bericht vom Fraunhofer irgendwo in einem Parlament oder so vorgelegen hätte, sondern musste ich jetzt erstmal das Wort des Bayerischen Landeskriminalamts für herhalten. Das ist ein bisschen schade. Die rechtliche Kritik, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem Thema, wie ihr da eingestiegen seid, ist aber auch gar nicht, ja, diese Palantir-Software ist jetzt konkret rechtswidrig oder wir wissen, dass da Daten in die USA zum Beispiel fließen, auch wenn das natürlich sehr prominent in den Medien oft ist, sondern da ist eben die Frage, gibt es das deutsche Grundgesetz her, dass man in dieser Form eigentlich zweckgebundene Daten, also zum Beispiel Angaben, die irgendein Zeuge mal gemacht hat, auch zu seiner eigenen Person, halt, dass das mit Ermittlungsdaten, mit tatverdächtigen Daten vielleicht vermischt wird und so möglicherweise unschuldige Personen ins Visier geraten können. Darum geht es sozusagen eigentlich rechtlich und auch bei der Beschwerde der GFF.
Wunderbar. Vielen Dank für den Überblick. Vera, Hessendata und
DAR. DAR. Ja, das auch, weiß ich auch nicht, wie es ausgesprochen wird.
Werde ich mir merken. Und
das war's für heute.
Dann vielen Dank und schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer, wenn wir am Ende der Sendung sind, bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank an alle, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Ohne euch gäbe es uns nicht. Man muss es ganz deutlich sagen. Und falls ihr noch nicht dabei seid, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Wie gesagt, es wäre ganz schön, wenn wir Holger ein bisschen mehr Honorar bezahlen könnten.
Das fände der Holger auch schön.
Einer dieser Wege würde zum Beispiel bei Steady verlaufen. Und wenn ihr da Mitglied in der Vereinigung der Ultras oder beim Fanclub werdet, dann lesen wir sogar am Ende jeder Sendung eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
DNS1.
Fiete und Nullav.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
When Chuck Norris in Berlin hobelt, fällt nur ein einziger Spahn.
Marc Bremer.
Oliver Delpys erster Verlobter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Frankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Der Dösewicht lässt aus Black Sabbaths Warpix zitieren. Generals gather in their masses, just like witches at black masses. Evil masses of masses reimen, auch wenn es was anderes heißt. Naja. Evil minds that plot destruction, sorcerers of death's construction.
Rest in peace, Ozzy. Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Schlaft jetzt schön.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Moin aus dem Sommerurlaub von Föhr, wo ich an meinem heutigen Geburtstag nicht so sicher bin, ob ich noch in der Midlife-Crisis bin oder doch eher präsenile Verschwachsinnigung entwickle, gegen die auch Concerta und Sertralin nicht so viel helfen. Prost!
Polytechnitis ist dann nochmal weg.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Grüße gehen raus an Martin von Katan.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Das wäre alles nichts Besonderes, sagst du. Und du mischt jetzt G, weil es gäb außer de Pals jo Anno. Ah, okay. Anno anders zu sehen.
Christoph Henninger und Clemens Langens, sicher hast du recht, wenn du sagst, dass der's anderswo arg fällt. Aber anderswo ist anders. Und halt nett wie in de Pals.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, zwei Melange. Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Schen.
Cristiano del Tauscho.
Bist du Anti-Antifa, bist du Fa. Du kannst sagen, was du willst, doch das ist wahr.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
In jeder Wahrheit steckt ein Körnchen Märchen.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmund Frerichs.
Der Biber und der Bär und so weiter.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei, für Arschgeigen und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Kratz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Sally der Pinguin grüßt mit Eiskaffee aus der Dachgeschosswohnung.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Ferdinand hat jetzt nichts mehr in der Hand.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst. Also sagen Sie mal, so habe ich das nicht bestellt.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ich dachte, es wäre eine Attrappe. Ozzy Osbourne beißt Engel den Kopf ab.
Was für ein Meilenstein. Ayo. Three Peaks, fast geschafft. Go, 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 go. Ich freue mich schon auf Lel.
Was zur Hölle? Urlaub? Schon vorbei? Alter, du viel zu kurze Sau. Ich schmeiß dich von der Charité und stell ein Bild von Lindner auf dein Grab, du Geleehaufen. Sei nächstes Mal länger, sonst Trockeneishockey.
Roland im Namen des Königs von Roland.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Kamikaze.
Jasmin Kieselier-Mack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Anna und Hagen von der Kanzlei Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Oliver Kohlfink.
Janett Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Dietmar Lesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Welcher ist jetzt eigentlich der echte? Heute,
ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerdreich. Musk decides to create his own party, the People's Front of America.
Celine Neubich.
Audra und Nina sind verlobt.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Ist echt ganz lustig, hier so diesen Abspann für so Bekanntmachungen zu nutzen. So.
Stimmt, ja. Nur nicht zu viel Text, sonst.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Christian Notenständer.
Okay Oldenburg.
Annette Orch, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe Bonzin gratuliert Mosambik zu 50 Jahren Unabhängigkeit.
Meinst du Bonzin, den Ort in Mecklenburg-Vorpommern, oder die Bonzin, also die Frau mit viel Geld?
Ja, das... Ich hab's jetzt wieder...
Wahrscheinlich gibt's wirklich einen Ort, der Bonzin heißt, oder? Würde mich jetzt nicht wundern. Groß-Bonzin, Klein-Bonzin. Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rochburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Lise Begröt de Catanias Vanu Nederland. Schönen Sommer allen.
Und wenn das nicht reicht, hol den Staubsauger raus. Sauge Küche, Flur und Bad. Ach, saug gleich das ganze Haus. Schreib der Oma einen Brief und polier das Essbesteck. Und schon ist der Schluckauf weg.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist toasted cheap?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
verbringen die heißen Tage mit Grillen und Chillen und natürlich sorgen Priscilla und Gwyneth Molesworth wieder für die passenden Drinks. Cheers.
Fresh Cuba Roland, König von West Roland und hier der Van Club.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Der Berliner Senat kürzt die Gelder für die Wissenschaft deutlich. Das hat viele Vorteile. Wenn dann zum Beispiel Personal abgebaut wird, besteht auch kein Bedarf mehr an teilweise baufälligen Gebäuden.
Luisa Weyers.
If two witches watch two watches, which witch would watch which watch?
Es ist Wochenende, erstmal die psychologisch und so weiter.
Es ist nicht wichtig, dem Leben mehr Tage zu schenken. Wichtiger ist es, den Tagen mehr Leben zu geben.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timi Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Der Flop nötigt hiermit seine Geschwister auch zum Fanclub oder den Ultras zu kommen.
Meto Barrafk. Nafk. Bannafk. Meto Bannafk.
Und?
Banafk.
Meto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 25. Juli 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.